Vor 100 Jahren, am 3. Juni 1924, schnitt Atropos, die dritte der Schicksalsparzen, Kafkas Lebensfaden durch. Einer der größten Schriftsteller der Weltliteratur verstarb. Was keiner ahnte, am wenigsten er selbst, dass er einmal zum wohl einflussreichsten Autor des 20. Jahrhunderts werden sollte, der bis heute ganze Generationen von Literaten inspiriert. Ausgerechnet er, der doch seine hinterlassenen Manuskripte zum Vernichten bestimmt hatte, die uns nur durch den Ungehorsam seines Freundes und Nachlassverwalters erhalten blieben. 2024 wird also wohl ein Kafka-Jahr. Warten wir ab, was es uns alles noch bringen wird. Und hören und lesen bis dahin ein wundersam befremdliches, ein schaurig erbauliches, ein funkelnd geschliffenes Gebinde aus Kurzprosatexten, das Thomas Lehr zu diesem Anlass geflochten hat. Kafka-Etüden nennt der aus Speyer stammende Schriftsteller diese Prosastücke selbst, von denen 5 bereits zuvor in Literatur und anderen Zeitschriften publiziert wurden. Diese Kafka-Übungen sind viel mehr als Fingerübungen. Sie sind viel mehr hochkonzentrierter, meisterlich komplexer Wortzauber, perfekt, kompakt komponiert. Ihr Setting und das unaufhaltsame Abwärts ihrer Bewegungsrichtungen, deren unausweichlich fatale Verläufe, die aus nicht zu ergründenden Gründen schicksalhaft vorgegeben sind, versuchen gerade nicht, Kafkas Stil nachzuäffen, sondern sie folgen nur der Richtung seines Ganges. Ganz eigen und eigenartig, mal traumhaft fantastisch, mal deprimierend und düster, mal umwerfend witzig und sprachspielerisch wortverliebt. Und ihr Sinn streckt seine Fühler immer nach mindestens 3 Kontinenten aus. Sie bewegen sich in den Echoräumen der literarischen Traditionen, sind also Literatur, Literatur. Sie schmiegen sich an große Mythen des Westens an oder dekonstruieren sie saukomisch. Etwa, wenn Christi Geburt mit Woody Allens, was sie schon immer über Sex wissen wollten, als Science-Fiction verbunden und variiert wird. Und sie implizieren immer auch unausgesprochene Kritik an den gegenwärtig herrschenden Zuständen in der Welt und ihrer Menschen. In dieser Kostprobe liest Ihnen Thomas Lehr gleich 3 seiner 10 Kafka-Etüden selbst vor.
Kafkas Schere. Kafkas Schere solltest du besser nicht finden. Findest du sie aber, wäre es klug, sie nicht zu öffnen. Öffnest du sie, wirst du dir wünschen, es wäre dir nicht gelungen, und du könntest sie wieder aus dem Herzen reißen wie einen Dolch. Doch nun hast du ihre scharfen Blätter um einen spitzen Winkel auseinander bewegt. Sie gerade noch wie einen Zirkel in eine vor Wörtern wimmelnde Seite zu stechen, kommt dir in den Sinn. Aber es ist zu spät. Du wirst sie nicht mehr loslassen und ihre schnappende, wie atmende Bewegung nicht mehr aufhalten können. Von nun an ist dies dein Leben, ein Schneiden der Sprache in der Welt. Zunächst scheinst du gut voranzukommen. Anfangs hegst du die Vermutung, ein Messer hätte dir schon genügt für den schnellen Stich, den Schnitt durch die Kehle, die Scheibe Brot. Für jegliche Abmessung des einen Instruments findet man schließlich ein Gegenstück. Das Ziermesser entspricht der Fingernagelschere, und so ginge es fort bis zur Heckenschere und zur Machete. Doch Kafkas Messer hat es nie gegeben. Es hätte auf jedem Tisch liegen müssen, Soldaten trügen es an der Koppel, Mörder unter der Jacke. Mit einem Wort kann man töten. Doch es ist schon schwieriger mit 2. Im Prinzip, sagen manche, besteht eine Schere nur aus zwei Messern. Doch zeigt sich hier vor allem die Grobheit des Prinzips. Allein schon beim Ansehen der Tierwelt wird dir der Unterschied klar. Das Fangmesser, der Jagddolch, das ellenlange Instrument des Metzgers stehen gegen die allenfalls stutzende Praxis der Schere, die etwa gerade hier durch die Wolle des Schafes gleitet und seinen zartgliedrigen Körper befreit. Es ist wahr, dass in einigen wenigen Fällen die Schere entmannt, doch entleibt sie höchst selten. Und fällt dir irgendein Tier mit Messer ein? Wohingegen doch die Grabbe, der Krebs, der Hummer über zunehmend kräftige und gefährliche, zangenähnliche Scheren oder scherenähnliche Zangen verfügen? Kafkas Schere nun trennt das dumpf Sinnende vom rastlos grübelnden Tier. Der Dachs, der Hund, der Affe erkunden als Philosophen im Pelz den Bau, den Boden, das Astgewirr der Platane, das bis zu den Fenstern der Akademie reicht. Das Schwein dagegen, das Rind, selbst der Delfin, scheinen im Trüben zu liegen wie rostende Messer in einer Pfütze. Hebst du an ihrer Seite den Kopf, in der Hoffnung, über ihnen hinge nicht immer nur das Schlachtermesser oder das Beil, könntest du noch auf die Vogelwelt verfallen. Sie teilt sich in zwei Parteien. Auf der einen, der klugen Seite, bleibt am Ende nur die Krähe mit ihrem vermessenen Wahnsinn. Was aber tut eigentlich eine Schere? Was richtet sie aus? Sie nähert sich einem Material von zwei Seiten her, der linken und der rechten oder der oberen und der unteren. Das Material selbst, belebt oder unbelebt, muss eine gewisse Weichheit und Nachgiebigkeit besitzen, in der Regel wenigstens, da auch Äste und Knochen oder die Rippen einer gewölbten Brust von manchen Scheren zerknackt werden können. Sollte man denken, Kafkas Schere öffne vor allem den inneren zum äußeren Raum? Der Zweck der Schere, die sich mit jedem Schnitt vereint, sei doch aber die Trennung, heißt es zumeist. Besondere Scheren könnten dort wirken, wo die Trennung besonderen Aufwand mit sich bringt. Sie separierten die Spreu vom Weizen, den Kitsch von der Kunst, den Himmel von der Hölle, den Menschen von seinem Gott. Ist es nicht immer dasselbe Material, das ins Kreuz der Schere gerät und zerteilt wird, wenn sie sich zum Messer schließt? Um den Schnitt zu führen, benötigt man ohne vorgegebene Linie wenigstens eine Verschiedenartigkeit oder Grenze innerhalb des darauf gezeichneten Bildes. Wer es zeichnet oder gezeichnet hat, dürfte die wichtigste Frage sein. In Kafkas Fall könnte man annehmen, die Zeichnung erfolge stets blind oder absichtlich mit geschlossenen Augen. Manche glauben auch, die Schere vereinige, statt zu trennen. Es ist eine Frage der Betrachtungsweise, denn was man auch zerschneidet, die scharfen Blätter der Schere führen es zunächst zusammen, mit jedem Schnitt, arm und reich, Mensch und Tier, Glück und Unglück, Dummheit und List, könnte man sich in wiederkehrender Vereinigung vorstellen, entfernt nur durch ein schnappendes Gelenk. Kafkas Schere, so heißt es, könne trennen und vereinen zugleich, wo es anderen schwer fiele, auch nur eines von beiden zu tun. Wer sie ergreift, gerät in eine neue und zugleich uralte Welt. Dort wird das Hindernis zum Vorteil. Die Unmöglichkeit des Wunsches erscheint als Voraussetzung seiner Erfüllung. Hoffnung ergibt sich immer erst jenseits der vollkommenen Aussichtslosigkeit, wie ein Meer unter dem Meer oder ein Horizont jenseits des Horizonts. Am Ende hebt man, eben blind und eben weitsichtiger denn je, die Schere mit einer panisch zitternden Hand. Man weiß, man hat nur diesen einzigen, alles entscheidenden Schnitt im Material des Lebens, in dem alle Bilder verschwimmen und die Gegenstände der Welt sich zu einer einzigen Rolle zusammentun, die immer feiner durch die Finger der freien Hand läuft, welche sie der Schneidenden entgegenführt. Erneut erscheint nichts schwerer und nichts leichter, als die Scherenblätter zu schließen. Dir, Mensch, ist es ganz klar, dass der unvermeidliche Schnitt nur gelingen kann, wenn du keineswegs entscheiden kannst, was deine freie Hand zwischen die Scherenblätter zwingt, die eigene gestraffte Nabelschnur oder jenen seidenen Faden, an dem das Leben hängt. Du wirst schneiden und du fällst wie endlos in die eine oder in die andere Welt. Tage ohne Kopf. Die Hunde waren aus dem Blau der Nacht aufgetaucht. Niemand hatte je von ihnen gehört. Ihr Gebell entsetzte uns. Wir verloren die Kontrolle. Wir schlugen um uns, schrien. Wir flohen. Das Land vor uns konnten wir nicht erkennen. Unter unseren Füßen, die unentwegt voranhasteten, spürten wir einen unzuverlässigen, tückischen Grund. Kaum hörten wir unsere Schritte. Unser Atem dagegen wurde immer lauter und ebenso das Hecheln und Knurren der Hunde, das sich mit ihm vermengte. Oft konnten wir das eine nicht mehr vom anderen unterscheiden. Dann war es unmöglich zu begreifen, dass sie uns nicht längst schon niedergerissen hatten und die Zähne in uns vergruben. Sie klebten an uns wie die Schatten, die wir in die Hölle warfen. Manchmal traf uns ein Spritzer ihres Geifers in der Finsternis. Oder ihre Lefzen berührten uns mit widerlicher Zärtlichkeit. Wir drohten, mit ihnen zu einem einzigen panischen Körper zu verschmelzen, der über die abschüssigen Pfade durch die Landschaft hetzte, mit der Ausweglosigkeit eines Sturzes. Auch nach Stunden, nach Tagen vielleicht schon, sahen wir nichts. Nirgendwo hellte das Dunkel sich auf. Unser Vermögen, weiter und weiter zu laufen, war so rätselhaft wie die Unermesslichkeit und die verächtliche Gnade des Geländes, die uns niemals stolpern und niederfallen ließ. Wer schickte die Hunde? Die Frage bohrte in uns wie ein Messer in den Rippen. Weshalb konnten wir die Hunde nicht überlisten? Denn es fanden sich Gelegenheiten. Nach einiger Zeit änderte sich ja die Beschaffenheit des Landes. Manchmal glaubten wir, Gewässer zu durcheilen, manchmal schlugen wir uns durch Büsche oder Gräser, die bis zur Brust reichten. Wir kletterten düstere Hänge empor und stürzten uns hinab, verbissen den Aufprall erleidend und zugleich wieder loslaufend, hakenschlagend, über hastig erahnte Risse und Spalten springend, wie auf einem nächtlichen Gletscher oder einem Lavafeld. Nie verloren die Hunde die Witterung. Jedoch gelang es ihnen auch nie, uns in den Rücken zu springen. An Kraft und Schnelligkeit schienen sie uns nicht zu übertreffen. Wir konnten sie nicht abschütteln, aber jedes Mal, wenn sie nach uns schnappten, glückte uns eine Bewegung, die ihre Zähne hart aufeinanderschlagen ließ. Wurden wir langsamer, erlahmten sie gleichfalls, beinahe als fürchteten auch sie etwas. Als die Erschöpfung eintrat, nach vielen Tagen oder am Ende einer viele Tage andauernden Nacht vielmehr, erwogen wir den Kampf. Hätte der Kampf einmal begonnen, dachten wir, musste die Angst doch verschwinden oder verdeckt werden von Wut und Leid. Würde uns der Schmerz des ersten Bisses lähmen? Oder könnten wir ihn hinnehmen, um einen fürchterlichen, gezielten Schlag auf das Auge des in uns verbissenen Hundes auszuführen? Man wäre imstande, einen Hund zu töten, um den Preis einer begrenzten, aber vielleicht auszuhaltenden Verletzung, eines zerfleischten Oberschenkels oder des Verlusts der nicht schlagenden Hand. Aber mussten die Hunde nicht gerade umgekehrt denken? Erwogen sie nicht, einen Schlag hinzunehmen, etwa auf ihren Schädel oder Rücken, um danach den tödlichen Biss anzubringen? Seit wir die Hunde verstanden haben, verstehen wir auch ihr Zögern, ihr Lauern, ihr rasendes Abwarten, denken wir jetzt, ist ihre Unfähigkeit, den ersten Schlag auszuhalten. Ihr Verfolgen aber ist womöglich nur ein Nahebleiben wollen. Es mag sein, dass wir ihnen ebenso furchterregend wie erbärmlich erscheinen. Dabei wissen wir nicht einmal, ob sie Augen haben, an denen wir sie zerstören könnten. Wir selbst haben weder Augen, noch Ohren, noch Mund. Hier unten sind wir ohne Kopf. Die Hunde sehen noch nicht einmal eine Gurgel, an der sie uns packen könnten. Endlich bleiben wir sitzen. Wir warten. Fast erscheint es müßig zu sagen, dass sie ebenfalls warten, dass sie sich sogar entfernen. Bald hören wir nur noch von weit her ihr verzweifeltes Heulen. Es könnte der Tag kommen, an dem wir hoffen, sie hätten uns überholt und sprengen uns von vorne an. So unvermittelt wie eine Tür, die man machtvoll vor uns zuschlägt, wie eine blitzende silberne Tür, ein stählerner Spiegel eigentlich. Dies wäre der Spiegel der Hunde, der keine Köpfe zeigt, niemals ein Gesicht. In ihm erschiene sonst unerbittlich der Jäger, unser Retter, der die Hunde nach uns schickt. Die Fliegenden. Weil es den meisten im Schlaf geschah, glaubten sie zu Anfang noch, sie träumten wirklich. Sie erwachten in der Luft, an der Decke ihres Zimmers. Nervenzusammenbrüche waren häufig. Einige wurden wahnsinnig, da sie von dieser Welt zu gehen glaubten, das eigene Bett aus der Perspektive des vertikalen Abschieds zu sehen meinten, ihren eigenen liegenden Körper unter sich suchten, aber festhingen wie gasgefüllte Ballons und weder zurückfanden auf ihr Leintuch, noch imstande waren, in etwas heimzukehren, das sie für die verbürgte Realität hielten. Man muss von den Abstürzen berichten, die sich in den ersten Wochen ereigneten. Die an den ungewöhnlichsten Orten aufgefundenen reglosen Körper sind ja für die öffentliche Wahrnehmung die ersten Anzeichen der Veränderung gewesen. Doch reden wir lieber von dem Entzücken, das die Veränderung hervorrief, nachts am geöffneten Fenster. Man stieß sich ab wie vom Meeresboden und schnellte davon. In Europa war es Sommer. Die laue Luft, die dunkle Straße tief unter den Füßen, die Baumkronen von oben wie schimmernde Korallen, die Riffe aus Dachziegeln, dazwischen matt glänzende Autos, ein glühendes U-Boot, ein Bus als schlafender, blecherner Hai. Soviel man weiß, begann es auf allen Kontinenten in der Nacht. Vielleicht flog man aus Scham zunächst im Dunkeln oder aus Gründen der Sicherheit. Aber natürlich wächst die Freiheit im Laufe des Abends. Der Körper fand unbewusst im entspannten, gelösten Zustand am leichtesten den Trick. Die Anwendung des Tricks brachte die Fähigkeit augenblicklich hervor. Sie kam aus dem Innersten, aus den Knochen, dem Fleisch, dem Blut. Wie jahrtausende lang in unseren Körpern vorbereitet, sie gelangte zum Ausbruch mit unheimlicher Perfektion. In dieser Hinsicht ist sie nur den Möglichkeiten vergleichbar, die dem menschlichen Organismus mit der eintretenden Geschlechtsreife plötzlich zur Verfügung stehen. Nach Tagen schon gab es Hunderte, die flogen. Ahnungslose Beobachter sahen große Schatten im Nachthimmel, lautlos dahinschnellend, wie enorme Fledermäuse ohne Flügel, Menschen jedoch, die nicht gerade von Hausdächern oder Viadukten stürzten, sondern sich aufschwangen und über die Schornsteine setzten, als bewegten sich ihre Körper in einem fantastischen Film. Zeitungen und Illustrierte berichteten bald. Sie brachten die ersten unscharfen Fotos von Fliegenden, den schleierhaft fiebrigen Bildern vergleichbar, die man vor Jahrzehnten von den vermeintlichen Raumschiffen Außerirdischer gemacht hatte. Bald aber sah man im Fernsehen Einzelflieger aus der Nähe und ganze Fluggesellschaften in brillanter Darstellungsqualität, Aufnahmen aus aller Welt. Man flog am Tag über Städte und Dörfer, über Mexiko und Berlin, New York und Singapur, über arabische Wüsten und finnische Seen. Fliegende, von denen einige am Anfang unter zweifelhaften Bedingungen eingefangen und wissenschaftlich untersucht worden waren, gaben Interviews und erklärten bereitwillig den Trick, oft in spontan auf der Straße abgehaltenen Unterweisungen. Wenige erlernten das Geheimnis der Vögel sofort. Aber von 100 Kursteilnehmern spürte bald nach dem Unterricht etwa ein halbes Dutzend die Veränderung. Die Wissenschaft entdeckte keinen tieferen Grund. Rasch stellte sich heraus, dass es nicht an den Kursen lag, wenn einer plötzlich flog, auch wenn überall Schulen eröffneten, die jene sensationelle Kunst in kürzester Zeit beizubringen versprachen. Man kann die Geschäftemacher, die falschen Experten und gefährlichen Ratgeber nicht unter den Tisch kehren. Sie stellten sich so rasch ein, wie immer neue Höhen- und Weitflugrekorde, wie die komischen und schrecklichen Unfälle durch ungeschützte Zusammenstöße, wie die Eroberung geradezu himmlischer gemeinsamer Genüsse und die erschreckende Beflügelung von Terrorangriffen und Kriminalität. Alles, so versicherten die Theoretiker, wäre in geordnete Bahnen zu lenken und nichts als die wundersame Erfüllung eines uralten Menschheitstraums gewesen, hätte sich die Veränderung 5 Jahrhunderte früher ereignet. Oder wären es wie zu Beginn gerade 5 von 100 Menschen geblieben, die als triumphierende Nachfahren des Daedalus keine Flügel mehr benötigten. So aber schwingen sich Tausende und Abertausende empor, all überall. Man schätzt, dass jeder Vierte in jedem Land der Erde die Veränderung erfahren hat. Allerorts beginnen sie glücklich zu lachen und springen frei in die Luft. Der Himmel über den Städten scheint wie von Schwärmen riesiger Stare befallen. Die Gefahr abzustürzen schreckt sie nicht. Die Androhung längerer Haftstrafen in den Gefängnissen mit den neu erbauten großen Volieren hält keinen ab. An den Landesgrenzen bohren sich eisern und furchtbar die Hubschrauber in das schwebende und schreiende Netz der Menschenleiber. Wie die Jagdflugzeuge und die Linienmaschinen, die mit Sauerstoffmasken und Kälteschutzanzügen ausgestattete Hochflieger versehentlich zerschmettern, erinnern uns sämtliche Fluggerätschaften daran, dass der Traum schon ausgeträumt war, bevor er uns ereilte, wie ein Virus mit herrlicher und tragischer Wirkung. Kein Beruf, keine Pflicht, keine soziale Rücksicht hält die große Masse der Auserwählten auf der Erde. Wären es noch viel mehr, wären es viel weniger, dann gäbe es vielleicht einen Weg. Jetzt aber fliehen sie nach oben und wieder in die Nacht, in Länder, die sie besser ertragen oder die schlechter gerüstet sind. Ein neues Kapitel wurde aufgeschlagen. Doch leider scheint es, als stünde auch dieses im alten, verzweifelten Buch.
Das war Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit einer Kostprobe aus dem Buch Kafkas Schere, dem neuen Band mit Kurzprosa von Thomas Lier. Er selbst hat die 3 Erzählungen daraus vorgelesen. Das Buch Kafkas Schere erschien vor kurzem im Wallstein Verlag. Es hat 83 Seiten und kostet in der gebundenen Ausgabe 18 Euro. Viel zu schön, um es in der Badewanne oder gar auf dem Klo zu lesen. Aber neben dem hemmungslosen Selbstgenuss ist es auch ein perfektes Mitbringsel für Literaturaffektionados und Affektionadas. Bye-bye und lieben Dank, dass wir Sie entzücken durften, sagt Theo Schneider.